Willkommen zurück zu Kinderfit fürs Leben. Herzlich willkommen an den Bildschirmen. Es ist eine spannende Zeit, da wir schon einige schwierige Themen besprochen haben. Wir haben über Pornografie gesprochen und jetzt sprechen wir über ein Thema, das nicht so gravierend ist wie Pornografie, aber ich muss sagen, dass es Eltern wirklich nervt und viele Streitereien im Haus verursacht. Videospiele. Videospiele sind eine interessante Sache, denn wenn wir an Videospiele denken, haben wir alle verschiedene Bilder im Kopf. Einige haben gute Erinnerungen an Videospiele, andere haben frustrierende Erinnerungen an Videospiele. Heute möchte ich euch klarmachen, dass Videospiele wie kaum ein anderes Produkt dazu entwickelt sind, dass man sie nur schwer abschalten kann. Ich hoffe, ihr versteht, wenn eure Kinder Schwierigkeiten haben, sie abzuschalten, ist es, weil sie genau so konzipiert sind, dass sie schwer abzuschalten sind. Einige von euch Erwachsenen, die gerade zuschauen, wissen, dass ihr Spiele länger gespielt habt, als ihr jemals geplant habt. Ein kleines, unschuldiges Spiel hat auch Spaß gemacht und plötzlich stellt ihr fest, wow, ich habe das Spiel länger gespielt als geplant. Oder es hat eine Rolle in eurem Leben eingenommen, die, wow, kein Wunder, dass meine Kinder es nicht ausschalten können. Ich werde ein paar Fakten mit euch teilen. Das Faszinierende an der Videospielsucht ist, dass es schwer ist, wirklich gute Statistiken zu bekommen, wenn wir darüber forschen. Forscher, Psychologen und Autoren von Büchern über Spielsucht sind nur teilweise der Meinung, dass Videospielsucht eine Realität ist. Die Leute, die das Diagnostic Service Manual geschrieben haben, sagen, dass es so etwas gar nicht gibt. Sie wollen es nicht in ihr Handbuch aufnehmen. Aber ich denke, die meisten von uns können verstehen, wenn wir sagen, dass Sucht nach und nach unser Leben beeinträchtigt. Das Leben und auch unsere Beziehungen werden beeinträchtigt. Und wir können nicht damit aufhören. Das ist eine ganz einfache Definition von Sucht. Und was ich kurios finde, ist, dass wir manchmal denken, dass Sucht mit lauter unmoralischen Dingen zu tun hat. Dabei muss sie gar nicht unbedingt unmoralisch sein. Das Leben wird beeinträchtigt. Beziehungen werden beeinträchtigt. So gesehen weisen etwa 9% der Kinder, die regelmäßig Videospiele spielen, die Symptome einer pathologischen oder klinischen Sucht auf. Das Faszinierende für mich ist, wenn jemand pathologisch oder klinisch süchtig ist und man sagt, hör einfach auf, kann derjenige das? Nein. Das ist etwas, womit man nicht einfach aufhören kann. Die andere interessante Sache ist, dass jemand, der klinisch oder pathologisch süchtig ist, einige Symptome aufweist, wenn er aufhört oder seine Videospiele nicht mehr hat. Eins der Symptome, die wir häufig beobachten, ist Reizbarkeit. Und das ist schwer zu beurteilen, weil Teenager manchmal von Natur aus reizbar sind. Aber man sieht ein besonderes Level der Reizbarkeit. Ein 10-Jähriger, der Videospiele liebt, ist auf einem Familienausflug plötzlich gereizt. Das kann zum Teil daran liegen, dass er sich einfach nach dem Videospiel sehnt. Man beobachtet Appetitlosigkeit. Man beobachtet Schlaflosigkeit. Man sieht, wie sich diese Dinge anhäufen. Man beobachtet zwanghafte Gedanken rund um Videospiele. Wenn Sie also einer anderen Tätigkeit nachgehen, denken Sie nur noch an das Videospiel oder daran, wie Sie es spielen können, und das beginnt, sich in Ihrem Hirn festzusetzen. Wie können wir also einem Kind helfen, das klinisch oder pathologisch süchtig ist? Eins der schwierigsten Dinge für uns ist es, Empathie für ein Kind aufzubringen, das mit Videospielen zu kämpfen hat. Die meisten von uns sind in der Situation, dass wir aufhören können, wenn wir wollen. Also hört doch einfach auf. Wir stellen uns sogar vor, also ich habe Videos von Eltern gesehen, die Spiele mit Hämmern zertrümmern, sie mit dem Rasenmäher überfahren, sie in Müllcontainer werfen oder anzünden. Und die Eltern hoffen, dass das ihr Kind oder ihre Videospielsucht heilen würde. So einfach geht das aber nicht. Das entfremdet sogar Eltern und Kinder. In dieser Welt der pathologisch-klinisch Süchtigen in unserem Jugendprogramm ist es interessant, dass wir Jugendliche haben, die in unser Jugendprogramm kommen und schon eine ganze Weile rauchen. Und wenn Teenager, die rauchen, in unser Programm in den Bergen von Idaho kommen, dürfen sie keine Zigaretten mehr rauchen. Aber wir bringen ihnen Verständnis entgegen, weil wir wissen, dass sie ohne Zigaretten Heißhunger haben werden, dass sie reizbar sein werden und Schlafprobleme haben können. Es wird schwierig für sie sein, die Giftstoffe aus ihrem Körper herauszubekommen. Das wird schwer. Dafür haben wir Verständnis. Wenn ein Kind in unser Programm kommt, das Videospiele spielt und süchtig danach ist, ist es schwieriger, Mitgefühl zu haben, weil wir bestimmte Arten von Verhaltenssüchten einfach nicht gewohnt sind. Deshalb möchte ich uns unter anderem dazu auffordern, dass wir ein Verständnis dafür entwickeln, dass viele der Kinder, die mit 9% bewertet werden, aufhören würden, wenn sie könnten. Unser Ziel ist es, ihnen zu helfen und nicht, dass sie sich noch schlechter fühlen. Andere Statistiken, die mir sehr gefallen, zeigen, dass etwa 23% der Jugendlichen, wenn man ihnen die Definition von Sucht gibt, also dass sie das Leben und Beziehungen beeinträchtigt und dass man nicht damit aufhören kann, sagen etwa 23% von sich aus, dass sie sich für süchtig halten. Und 43% sagen, dass ihre Freunde süchtig sind. Ich weiß nicht, welche Zahl stimmt. Ich vermute, dass die Freunde das etwas besser einschätzen können als die Person selbst. Es gibt also eine Gruppe von Menschen, die Videospiele spielen, weil sie sich gut fühlen wollen. Aber in Wirklichkeit hilft es ihnen wahrscheinlich nicht. Ich möchte nur eine kleine Warnung aussprechen, bevor wir zu weit in diese Sitzung einsteigen. Oft wollen die Leute, die hierher kommen, etwas über Videospiele hören, über alle schlechten Videospiele. Was sind die schlimmsten Videospiele, die Kinder spielen? Ich verbringe nicht viel Zeit damit, darüber zu sprechen, denn wenn ich das täte, würden viele Kinder danach suchen. Das lockt sie nur zu diesem Videospiel. Das ist aber nicht mein Ziel. Die andere Sache ist, dass wir manchmal aus den Augen verlieren, dass es nicht unmoralisch sein muss, um eure Kinder süchtig zu machen. Natürlich bin ich besorgt, wenn Dinge unmoralisch sind und es eine Abhängigkeit gibt. Aber ich glaube, wir verstehen immer besser, dass die Kinder immer mehr Zeit mit Geräten und Spielen verbringen, die man vielleicht gut heißt. Und dennoch steht es uns im Weg. Mir fällt da ein Spiel ein, das nicht unmoralisch ist. Es ist Minecraft. Ein ziemlich einfaches Spiel. Kinder bauen Sachen. Wird das Leben dadurch beeinträchtigt? Stört es Beziehungen? Kommen Kinder an einen Punkt, an dem sie nicht mehr aufhören können? Dann sollten wir uns Sorgen machen. Pluggedin.com ist eine Website für Familien. Ich nutze sie, um über Filme, Musik und Videospiele zu lernen. Der Fokus ist christlich. Sie gibt ein paar allgemeine Informationen darüber, was im betreffenden Videospiel vor sich geht. Man bekommt einen Eindruck von den Inhalten des Videospiels, auch von schädlichen Inhalten. Welche Rolle spielt Alkohol darin? Welche Rolle spielt Sex? Solche Themen werden angesprochen. Es ist wirklich eine tolle Sache, die man als Eltern gut anwenden kann. Denn es gibt Momente, in denen Kinder sagen, das ist das beste Spiel aller Zeiten. Kann ich es spielen? Es macht wirklich Spaß. Das macht dann schon etwas nachdenklich. Ich würde sagen, seid sehr vorsichtig, wie ihr mit diesen Informationen umgeht, wenn ihr euren Kindern sagt, dass dieses oder jenes Videospiel nicht spielbar ist, weil es Sex oder Inzest enthält. Es kommt Gewalt vor, Enthauptung. Es ist wirklich gewalttätig. Ihr könnt nicht zulassen, dass sie dieses Videospiel spielen. Wenn wir sie dann das nächste Mal einladen, an der Andacht teilzunehmen, was werden sie dann sagen? Ich kann mir die Bibel nicht ansehen. In der Bibel stehen schreckliche Dinge drin, Kriege, Enthauptungen, Inzest und Trunkenheit. Und wir als Missionswerk sagen, dass das durchaus eine gute Frage ist, die unsere Kinder stellen dürfen. Aber wir wollen ihnen sagen, dass die Bibel zeigt, dass diese Dinge eine Sackgasse sind. Die Bibel verherrlicht sie nicht, während diese Videospiele das oft tun. Und dann wollen die Kinder dem nacheifern. Wenn die Bibel über solche Dinge spricht, denken wir, oh, das ist kein guter Weg. Es gibt also einen Unterschied, aber seid vorsichtig, wie ihr es benutzt. Ihr solltet mit euren Kindern Gespräche führen und sie nicht einfach mit dem bombardieren, was auf Pluggedin.com steht. Außerdem ist jede Familie anders. Manche Familien fühlen sich bei bestimmten Themen auf Pluggedin wohl, andere vielleicht nicht. Achtet darauf, dass ihr versteht, dass dies etwas Persönliches für euch ist, dass eure Kinder verstehen, dass es euch wichtig ist, was in euer Haus kommt. Euch ist wichtig, welche Einflüsse in euer Haus kommen. Deshalb solltet ihr die besten Quellen nutzen, um euch zu informieren. Ihr könnt euch auch mit euren Kindern hinsetzen und sagen, dieses Spiel halte ich für nicht angemessen. Schauen wir uns das gemeinsam an. Besonders für ältere Kinder. Viele fragen mich, warum Spiele so süchtig machen. Ich gebe euch ein paar Beispiele. Casinos zum Beispiel sind ein Umfeld, das darauf ausgerichtet ist, den Leuten was wegzunehmen? Ihr Geld. Sie sind dazu da, den Leuten so viel Geld wie möglich abzunehmen. Und ich finde es faszinierend, dass Casinos bestimmte Gemeinsamkeiten im Design haben. Die meisten Casinos haben keine Fenster, aus denen man etwas sehen kann. Der Grund, warum sie keine Fenster haben, ist, dass sie wollen, dass man die Zeit aus den Augen verliert. Denn wenn man eine Uhr hätte, könnte man sehen, dass man lieber etwas anderes tun sollte. Was mich auch verblüfft, bei der Geldmacherei gibt es in den Casinos kein Bargeld zu sehen. Die Leute spielen mit Chips oder heutzutage mit Karten, die sie durchziehen. Der Grund dafür ist, dass man weniger ausgeben würde, wenn man Bargeld verwenden würde. Und man kann nicht direkt durch ein Casino gehen, auch wenn es auf dem Bild so aussieht. Man geht durch dieses Gewirr von Geräten. Die Gewinnspiele sind laut. Wenn die Leute verlieren, ist es leise. Also vermittelt es den Eindruck, dass alle ständig gewinnen und dass ich es auch kann. Aber wie gesagt, was ist der Sinn des Ganzen? Die Leute sollen spielen, bis sie kein Geld mehr haben. Es ist ein ausgeklügeltes System. Ein weiteres Beispiel sind Supermärkte. Wenn ich in einen Supermarkt gehe, dann meistens, um Dinge zu besorgen, die uns ausgehen. Man braucht Milch, man braucht Brot, man braucht Eier. Solche Dinge braucht man. Ich finde es interessant, dass diese Dinge immer im hinteren Teil des Ladens zu finden sind, nicht wahr? Denn die meisten Leute wollen einfach nur rein und rausrennen. Aber das geht nicht, weil man durch den Laden gehen muss, denn Milch und Brot werden nicht zusammen verkauft. In vielen Läden stehen Milch, Brot, Marmelade und Erdnussbutter nicht einmal zusammen. Sie trennen diese Dinge voneinander, damit man alle möglichen Dinge kauft, die man eigentlich gar nicht braucht. Meine Tochter neckt mich immer, dass wir zusammen Impulskäufe machen. Das stimmt, denn im Vorbeigehen sage ich mir, das und das brauchen wir. Und ehe man sich versieht, ist man mit einem Korb hineingegangen und verlässt den Laden mit einem Einkaufswagen, weil er so gestaltet ist, dass wir mehr ausgeben. Viele von euch mögen Bücher. Wie endet ein wirklich gut geschriebenes Kapitel in einem Buch? Steht da, das ist genug, geh jetzt schlafen, oder? Und dann begann sich die Tür zu öffnen. Und was tut man, wenn die Tür aufgeht? Man geht nicht ins Bett, man muss weiterlesen. Es soll die Leute also fesseln. Aber mit Videospielen ist das so eine Sache. Videospiele sind auf eine Art und Weise konzipiert, die unseren Verstand verblüfft, weil sie mehr über den Benutzer wissen als jedes andere System, das ich kenne. Es verändert sich ständig. Sie nehmen das Beste aus der Psychologie. Sie nehmen das Beste aus dem Glücksspiel. Sie nehmen alles, verpacken es elektronisch und verführen Kinder auf eine Weise, die mich verblüfft hat. Viele Videospiele beginnen einfach mit einer Höchstpunktzahl. Als ich aufwuchs, ich war ein Kind der 70er, hatte man bei Videospielen wie Pac-Man, Frogger oder Donkey Kong seine Münze auf den Automaten gelegt, damit man als nächstes an der Reihe war. Das Ziel war es, mit deinen drei Initialien ganz oben auf der Bestenliste zu stehen. Und wenn jemand den Stecker aus der Maschine zieht, fängt man wieder von vorne an. So hat das System also funktioniert. Und es war ein einfaches Spiel. Die Spiele dauerten nicht lange. Oft musste man eine längere Zeit warten, bis man an der Reihe war. Aber die Höchstpunktzahl war ein wichtiger Motivationsfaktor. Interessant finde ich jetzt, dass es für bestimmte Spiele immer noch eine Höchstpunktzahl gibt, aber sie spielt nicht mehr so eine große Rolle. Es gibt vielleicht einen wöchentlichen Highscore. So hat ein Spiel wie Subway Surfers, das viele Kinder und Erwachsene mögen, eine wöchentliche Rangliste. Und jede Woche verschwindet diese Rangliste und man muss sich wieder an die Spitze kämpfen. Die wöchentliche Rangliste hat den Vorteil, dass man auf wöchentlicher Basis bessere Chancen hat, in die Rangliste zu kommen. Die andere faszinierende Sache ist, dass sie es jetzt nach den Regionen des Landes aufteilen. So glaubt man, dass man zu den besten Spielern gehört, auch wenn man es weltweit nicht ist. Es gibt also einige interessante Methoden, um mit dem Highscore zu arbeiten. Aber immer mehr Spiele, also wenn ihr ein Kind fragt, was die Höchstpunktzahl bei Minecraft ist, werden sie dir nicht sagen. Auch bei Fortnite gibt es keine Höchstpunktzahl. Bei den meisten Spielen, die unsere Kinder wirklich fesseln, spielt die Höchstpunktzahl keine Rolle. Einige der Spiele sind eher wie ein Roman oder ein Film entwickelt worden, als wie ein herkömmliches Videospiel. Die Kinder arbeiten sich durch das Drehbuch und wenn sie einen Abschnitt geschafft haben, öffnet sich der nächste Teil der Geschichte und dann spielen sie weiter. Der nächste Teil der Geschichte öffnet sich und sie spielen sich durch eine neue Geschichte. Und wenn sie mit dieser Geschichte fertig sind, sind sie enttäuscht. Manchmal können sie die Geschichte mit einem anderen Charakter durchspielen oder sie erreichen das Ende der Geschichte und erhalten neue Spielinhalte. Aber die Idee dahinter ist, dass man das Spiel zu Ende spielen und beenden muss. Und vielen Kindern fällt es wirklich schwer einzuschlafen, wenn sie daran denken, was sie erwartet. Ihr wisst schon, das große Geheimnis, was kommt als nächstes? Es ist also wie eine sehr gut geschriebene Geschichte. Es ist erstaunlich, wie süchtig Kinder danach werden. Rollenspiele gewinnen auch immer mehr an Bedeutung. Ich erinnere mich noch, als die Wii auf den Markt kam. Die Wii ist ein wirklich einfaches Spiel, bei dem man so kleine Dinger in der Hand halten muss. Und wenn man sie bewegt, dann bewegt der Tennisspieler seinen Arm. Mit der Wii kam die Idee auf, einen kleinen Avatar zu erstellen. Ein Avatar ist eine kleine Person, die meist so erstellt wird, dass sie aussieht wie man selbst. Wenn man also eine Brille hat, hat der Avatar auch eine Brille. Auch Frisur und Haarfarbe kann man anpassen. Der Avatar ist eure kleine Cartoon-Version. Viele Spiele beinhalten umfangreiche Rollenspiele. Das Faszinierende ist, dass immer mehr Menschen, vor allem in bestimmten asiatischen Kulturen, die in Bezug auf Videospiele, Kinder- und Suchtverhalten führend sind, verlangen, dass ihre körperlichen Merkmale verändert werden. Sie wollen mehr wie das Videospiel aussehen. Sie wollen, dass ihre Ohren, Augen oder Nase verändert werden, damit sie wie ihr Avatar aussehen. Ein anderes Beispiel, das mich verblüfft hat, ist das Spiel Fortnite. In Fortnite kann man gegen Bezahlung schicke Outfits kaufen. Diese Outfits verleihen keine besonderen Kräfte. Sie machen das Spiel auch nicht einfacher. Man hat nichts davon, außer dass man Geld verliert. Aber dein Charakter sieht besser aus als die Charaktere anderer Leute. Man hat eine verbesserte Spielfigur. Und so wie Kinder Tennisschuhe wollen, die sie als Sportler ausweisen oder den Namen eines ihrer Helden tragen, so machen es auch Videospiele mit diesem Rollenspiel. Eine andere Sache, die man beobachten kann, ist die Popularität von Comic-Cons. Und es nimmt immer mehr zu. Die Leute verkleiden sich als ihr Lieblingsvideospieler. Ich meine, als Videospielfigur oder als Filmfigur. Das ist sehr beliebt. Das sagt mir aber, dass Menschen, die viel Rollenspiele spielen, mit sich selbst unzufrieden sein können. Vielleicht mögen sie sich selbst nicht, aber sie mögen sich in dieser Rolle. Sie assoziieren sich immer mehr und mehr mit dieser Rolle. Entdeckungen. Diese Länder und Videospiele sind großartig. Die Landschaften sind wunderschön, die Orte, an die sie gehen können, die Dinge, die sie tun können. Heute hört man immer wieder, wie selbst zu kleinsten Kindern immer wieder gesagt wird, sei vorsichtig, sei vorsichtig. Es gibt eine Studie über ein sehr interessantes Buch namens Free Range Kids. Die Grundidee war, dass wir unsere Kinder in einen Käfig sperren und unsere Hühner freilassen. Und das ist momentan wirklich so. Der Raum, in dem unsere Kinder spielen können, wird im Vergleich zu unserem Haus immer kleiner. Und das Problem dabei ist, dass Kinder es lieben zu erforschen. Sie lieben es, Dinge zu entdecken. Sie wollen von Dingen herunterschaukeln. Sie wollen sich verstecken. Sie lieben diese Entdeckungen. Wenn man es Kindern erlaubt, graben sie nach Gold und tun allerlei tolle Dinge. Aber viele Kinder dürfen das heute nicht mehr, es sei denn, es ist online. Es sei denn, sie spielen Minecraft, wo sie hingehen können, wo sie wollen, oder sie spielen diese Discovery-Spiele, wo sie sich an Lianen festhalten und von einem Ort zum anderen schwingen können, durch den Dschungel gehen und auf Dinge klettern können. Die Entdeckung spielt also in vielen Spielen eine sehr große Rolle. Beziehungen. Viele der beliebtesten Spiele, die süchtig machen, werden mit einem Headset und einem Mikrofon gespielt. Es ist der Gedanke, dass man mit einer Gruppe spielt. Fortnite funktioniert so. Das wahrscheinlich größte Spiel, das man als Multiplayer-Online-Spiel kennt, ist World of Warcraft. Das war ein Spiel, bei dem viele Spieler gemeinsam spielten. Das Interessante an World of Warcraft und anderen Spielen dieser Art ist, dass es anderen schadet, wenn man nicht mitspielt. Sie wollen also, dass man spielt. Wenn man also in dieses Spiel einsteigt und mit einer Gruppe von Leuten spielt und sie eure Fähigkeiten brauchen, sagen wir mal, man spielt in einem Team und man sagt, ich muss lernen, ich habe morgen einen Test. Aber jeder schickt dir Nachrichten, die sagen, wir brauchen dich. Was werdet ihr wohl tun? Wahrscheinlich dorthin gehen, wo man gebraucht wird. Die andere Sache ist, dass die meisten von uns, die vielleicht noch keine Multiplayer-Online-Spiele gespielt haben, diese Beziehungen als nicht so wichtig ansehen. Wir machen uns irgendwie über diese Kinder lustig. Wir denken, dass sie oberflächlich sind. Und das sind sie auch irgendwie. Aber letzten Endes sind diese Beziehungen für die Kinder ziemlich wichtig. Ein Junge, der zu Project Patch kam, sagte, dass er im Durchschnitt 12 Stunden am Tag mit seinen Freunden verbringt. Sie führten diese Missionen gemeinsam durch. Sie erreichten Dinge gemeinsam. Sie hatten spezielle gemeinsame Codewörter. Er wusste alles Mögliche über sie im Spiel. Und als ich ihn gefragt habe, wie alt sie waren, sagte er mir, nun, ich glaube, sie sagten, sie waren ungefähr... Und er nannte ein Alter. Woher kommen sie? Sie sagten nur, dass sie aus... Da fehlen gewisse Informationen. Und was ich faszinierend finde, ist, dass sie das irgendwie kontrollieren, was an Informationen herausgegeben wird. Sie geben nicht einfach Informationen heraus, die natürlich und wahr sind. Sie geben nur Informationen weiter, die die Leute vielleicht hören wollen. Aber es sind wichtige Beziehungen. Wenn man also Kindern, die sich wirklich einsam fühlen, ihre Videospiele wegnimmt, schmerzt es doppelt. Beziehungen spielen eine immer größere Rolle. Das Interessante daran ist, dass es früher viele Gesellschaftsspiele gab, bei denen man auf derselben Couch sitzen und ein Multiplayer-Spiel spielen konnte. Viele der Fußballspiele sind immer noch so. Bei den meisten Spielen ist es heute aufgrund der erforderlichen Bildqualität nicht mehr möglich, dass 4 oder 5 Personen an einem Bildschirm oder Fernseher spielen. Heutzutage spielen die Leute in getrennten Räumen auf ihren eigenen Geräten. Abgesehen von ein paar Sportspielen verschwinden die meisten Multiplayer-Spiele, mit denen man gemeinsam auf der Couch spielt. Das macht mich traurig, denn Beziehungen sind wichtig. Wir wollen, dass unsere Kinder Beziehungen haben. Aber selbst Videospielbeziehungen driften immer weiter auseinander. Das ist jetzt seltsam, weil wir gerade erst sagten, dass das Spiel zum Meistern das Wichtigste ist. Viele Spiele haben kein Ende. Sie gehen weiter und weiter und weiter. Bei Minecraft behaupten manche Leute, es gäbe ein Ende, aber ich weiß nicht, wo das sein sollte. Sie bauen und bauen und zerstören und bauen und zerstören einfach weiter. Manche Kinder lieben das. Sie lieben die Vorstellung, dass sie ihr eigenes Königreich aufbauen können. Sie sind begeistert von der Macht, die sie in diesem Spiel haben, von dem, was sie erschaffen haben, von diesen magischen Orten, von der Tatsache, dass ihre Spielfigur alle möglichen Kräfte hat und sie investieren viel Zeit darin. Manche mögen es auch, dass dies ein wirklich sicherer Ort für sie ist, der kein Ende hat. Das ist wahrscheinlich der umstrittenste Aspekt, das Psychische, die Idee rund um Dopamin. Es gibt viele verschiedene Meinungen darüber, was bei Videospielen im Gehirn passiert. Einige der Artikel, die ich am Anfang gelesen habe, sprechen sich vehement gegen die Gefahren aus. Und einige Monate später liest man wieder darüber und einige dieser Aussagen werden zurückgenommen. Ich denke, dass im Gehirn eine Menge vor sich geht, was wir nicht verstehen. Es gibt einige psychologische Gründe dafür, dass Kinder diese Spiele immer und immer und immer wieder spielen. Wenn ich euch jetzt überraschen würde, würde euer Körper mit Adrenalin reagieren, oder? Euer Stammhirn würde sagen, dass ihr in Gefahr seid. Adrenalin fließt. Die Hände würden kribbeln, ihr würdet zusätzliche Kraft bekommen, eure Augen würden sich weiten, ihr würdet besser hören. Der Körper sagt, Hilfe! Wenn ein Kind ein Videospiel spielt und etwas ihm entgegenspringt, was denkt es dann? Ich bin in Gefahr. Ich bin in Gefahr und das Gehirn wird mit Adrenalin geflutet. Wenn wir uns Gehirnscans von Kindern ansehen, die missbraucht wurden oder in einem sehr angsterfüllten Elternhaus aufgewachsen sind, stellt sich heraus, dass die ständige Adrenalinausschüttung den Frontallappen des Gehirns unterdrückt. Er hat einfach nicht die Möglichkeit, sich weiter auszubilden. Das Gehirn, das sich im Flucht- oder Kampfmodus befindet, entwickelt sich nicht so solide wie andere Gehirne. Wenn man also Spiele spielt, die einem ständig Angst einjagen, ist das wahrscheinlich nicht gut, vor allem nicht für Kinder. Eins möchte ich zu Dopamin sagen. Es ist etwas Natürliches. Wenn wir gemeinsam eine große Mahlzeit zu uns nehmen, uns vom Tisch zurücklehnen und plötzlich einen großen Rülpser ausstoßen, Dopamin. Das ist eine Menge Dopamin. Und wenn jemand reinkommt und sagt, hey, das Hemd sieht toll aus und dich umarmt oder so, das ist auch Dopamin. Diese Dinge fühlen sich gut an. Dein Gehirn schüttet Stoffe aus, die mit Zufriedenheit zu tun haben. Das Problem bei der Jagd nach Dopamin in einem Videospiel ist, dass es ein sehr vorhersehbarer Weg ist, es zu bekommen. Es gibt eine gewisse Befriedigung. Die Spielehersteller entwickeln bestimmte Dinge, um die Gehirne auf der Suche nach diesem Dopamin zu aktivieren. Sie können es auf Knopfdruck bekommen. Das sind also sehr reale Dinge, die in Kinderspielen vor sich gehen. Wenn ich Eltern darum bitte, auf einer Liste zu notieren und zu schauen, welche Spiele die Kinder spielen, welche Spiele spielen sie am meisten? Dann vergiss nicht, dass wir mit Kindern sprechen, die vielleicht nicht mit dir reden wollen. Ihr sagt zum Beispiel, wie geht es dir? Gut. Irgendwelche Probleme? Nö. Aber wenn man sich diese Liste anschaut, stellt man fest, wenn sie Spiele spielen, bei denen ständig die Höchstpunktzahl eine große Sache ist, könnte es sein, dass sie sich nach mehr Leistung in ihrem Leben sehnen. Wenn sie Spiele spielen, die viel mit Rollenspielen zu tun haben, könnte das etwas mit Unzufriedenheit mit sich selbst zu tun haben. Wenn sie Entdeckungsspiele spielen, könnte es sein, dass sie vielleicht mehr erforschen wollen, als sie es bisher können. Vielleicht gab es zu viele organisierte Spiele. Viele Kinder haben heutzutage Trainer und Schiedsrichter, die ihnen sagen, was sie zu tun haben. Es gibt Rollen, die sie spielen müssen, und sie können ein Spiel nicht wirklich entdecken. Deshalb brauchen sie vielleicht mehr freies Spiel. Sie brauchen vielleicht mehr Zeit, um zu entdecken und Spaß zu haben. Beziehungen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Viele Teenager fühlen sich sehr einsam. Viele Kinder fühlen sich einsam und die Gaming-Community heißt sie herzlich willkommen. Deshalb sollte man Alternativen finden, wo sie Leute kennenlernen können. Pfadfinder sind ideal, weil Kinder etwas gemeinsam unternehmen und sich dabei gut fühlen. Und dann eben Dopamin. Kinder wollen sich einfach nur besser fühlen. Zu Hause gibt es Stress. Wir beobachten, dass Kinder zu Videospielen flüchten, wenn Mama und Papa sich streiten. Und wir beobachten, dass sie zu Videospielen flüchten, wenn die Hausaufgaben schwierig sind und sie sich jedes Mal, wenn sie sie machen, dumm vorkommen. Und der Rausch, den ein Videospiel auslöst, ist etwas, das sie wirklich suchen. Deshalb sollten wir darauf achten, was sie spielen und Fragen stellen. Hey, was gefällt dir an diesem Spiel? Kannst du mir etwas über dieses Spiel erzählen? Als deine Freunde dir davon erzählt haben, was haben sie dabei betont? Ist es ein Spiel, bei dem man viel erkunden muss? Gibt es überhaupt einen Highscore? Wie weißt du, wann das Spiel zu Ende ist? Das ist faszinierend, wenn man sich das alles anschaut. Und wieder einmal ist es eine Umwelt, von der der Spielehersteller weiß, dass er die Leute mitreißen kann. Also verwenden sie Kombinationen von Dingen. Manchmal verwenden sie eine hohe Punktzahl und viel Entdeckung. Sie verwenden all diese verschiedenen Kombinationen. Und wenn es nicht funktioniert, was machen sie dann? Sie können es ändern. Sie erhalten Feedback darüber, wenn Kinder aufgeben. Sie erhalten Feedback, wenn Kinder Schwierigkeiten haben. Sie erhalten Feedback zu all diesen Dingen und können es ändern. Eines der ersten Spiele, das Leute wirklich verblüffte, es war total schräg und sie fragten sich, warum dieses Spiel so beliebt ist. Es heißt Angry Birds. Darin schießt man mit Vögeln auf Schweine. Klingt nach einer wirklich guten Idee, nicht wahr? Das würde doch jedem gefallen. Lasst uns das stundenlang spielen. Es ist also ein seltsames Konzept. Aber das Faszinierende ist, die Leute lieben es. Und viele Leute denken, dass sie es zufällig entwickelt haben. Aber nein, es war kein Zufall. Sie haben alle möglichen Kombinationen ausprobiert. Sie testeten verschiedene Dinge, mit denen sie warfen. Sie haben verschiedene Kreaturen getestet, die getroffen wurden. All das war ziemlich wissenschaftlich. Und dieser Typ hatte diese verschiedenen Dinge ausprobiert und sie waren in ihrer Designwerkstatt und in ihrer Softwarefirma ziemlich begeistert davon. Dann testete er es an seiner Schwiegermutter und die konnte gar nicht mehr aufhören zu spielen. Sie liebte es. So denken wir, dass es Zufall ist. Das ist es nicht. Es war ein ausgeklügeltes Spiel, weil sie die Faktoren gefunden haben, die Leute lieben und haben sie dann genutzt. Für Mütter zum Beispiel. Wisst ihr, was Mütter stundenlang spielen? Candyland Crush. Einige dieser Hersteller haben irgendwie herausgefunden, wie wir Müttern das geben können, wonach sie suchen. Ist ihnen langweilig? Brauchen sie nur eine kleine fünfminütige Pause von den Dingen, die sie tun müssen? Dieses Spiel dauert nie 5 Minuten. Ganz viele Kinder beschweren sich bei uns. Meine Mama spielt zu viel oder mein Papa spielt zu viel. Was auch immer es ist, wir wissen, dass wir alle darin verwickelt werden können. Bevor wir zum zweiten Teil des Vortrags übergehen, möchte ich uns zu der Erkenntnis bringen, dass die Spielemacher wissen, was wir brauchen. Sie versuchen uns auf eine Art und Weise zu verstehen, über die wir noch gar nicht nachgedacht haben. Wir müssen wirklich begreifen, dass wir als Menschen Sehnsüchte und Bedürfnisse haben. Es gibt Dinge, die wir wirklich aufregend finden. Es gibt Lücken in unserem Leben, die wir mit Aktivitäten und Dingen zu füllen versuchen. Die Frage ist, füllen wir uns mit Dingen, die uns zufriedenstellen, oder mit Dingen, bei denen wir uns noch schlechter fühlen? Im zweiten Teil werden wir also darüber sprechen, was Videospielsucht ist. Wir werden Fragen stellen, die unseren Kindern helfen, ihre Sucht zu verarbeiten. Und darüber hinaus werden wir uns ansehen, wie wir unsere Kinder aus diesem Kampf herausholen können. Zuerst müssen wir aber erkennen, dass ein Hör doch einfach auf nicht reicht. Wir müssen etwas Neues ausprobieren. Ich lade euch zum zweiten Teil über Videospiele ein.